Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine letzte Predigt erinnert. Die war im Mai, habe ich gerade heute Morgen nochmal festgestellt. Und ich habe damals gesagt, dass ich seit Monaten eigentlich immer wieder mit Bibeltexten konfrontiert wurde, wo es um die Ordnung, um die Gebote Gottes geht. Und ich habe daher beschlossen, und deswegen führe ich das heute weiter, über die Bergpredigt zu reden. Am letzten Mal ging es um die Seligpreisungen und heute geht es um den nächsten Text aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Es geht darum, dass wir Salz und Licht sein, Salz und Licht für die Menschen dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass alle im Haus Licht haben. Genau so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit Gottes Wort. Die Erde. Unendliche Weiten, total komplex, 8 Milliarden Menschen leben auf ihr, es gibt unzählige Probleme, aber auch ganz viel schöne Natur, intelligente und liebevolle Menschen und Erfolge in manchen Teilbereichen. Ich wurde am 2. Dezember 1973 auf das Bekenntnis meines Glaubens in Neumünster in Schleswig-Holstein getauft und habe ein, zwei Jahre später meine allererste Predigt, das muss so gegen Ende 74, Anfang 75, zu diesem Thema gehalten. Ihr seid das Salz der Erde. Und ich habe noch mal geguckt, ich habe tatsächlich noch dieses ehemalige Predigtkonzept. Ich habe damals ein großes Bild gemalt mit einer Erde, wie einen Suppentopf, habe ich so einen Deckel aufgemacht und dann habe ich die Zuhörer gefragt, was ist denn da alles drin? Heute, wir sehen das hier an der Wand, kann man das sehr viel einfacher gestalten. Die Probleme dieser Erde mögen sich in den vergangenen 45 Jahren verändert haben, und wahrscheinlich sind auch neue hinzugekommen. Aber wenn wir uns sie ansehen, unsere Erde, ist immer noch genug vorhanden. Was fehlt also? Na klar, eine Suppe ohne Salz schmeckt einfach nicht. Ist nur fade. Salz gibt dem Ganzen Geschmack. Salz ist für den menschlichen Organismus unabdingbar zum Erhalt des Lebens. Das gilt natürlich auch für Fauna und Flora. Und um Lebensmittel haltbar zu machen, hat man sie früher sogar in Salz eingelegt, also gepökelt. Jesus sagt aber, wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Menschen treten darauf herum. Kann denn Salz überhaupt seine Salzkraft verlieren? Es liegt doch seit Millionen Jahren in der Erde und wir würzen immer noch damit. Ich habe Folgendes gelesen. Die Bewohner Palästinas waren es seit jeher gewohnt, Salz durch die Verdunstung des Wassers vom Toten Meer zu gewinnen. Aber dieses Salz erhielt neben dem reinen Kochsalz auch eine große Menge an Verunreinigungen wie Kalk, Magnesium, Pflanzenreste. Und kam dann Feuchtigkeit in dieses Salz, wurde das Kochsalz ausgeschwemmt und es blieben vorwiegend die anderen Bestandteile übrig. Und solch ein Salz war zur Bereitung von Speisen völlig unbrauchbar. Es wurde auf Wege oder auf flache Hausdächer gestreut zur Befestigung des Bodens. So zertraten die Menschen buchstäblich das wertlos gewordene Salz. Das ist so die theologische und geologische Begründung dafür. Ja, Christen, und diesen Satz solltet ihr euch vielleicht mal merken, sind das Salz für die Erde. Sie geben dem Ganzen den Geschmack, indem sie den Willen Gottes umsetzen, seine Ordnungen lehren, leben und vertreten. Was bedeutet das? Und galt das nur für die Jünger damals? Nun, wir wissen, dass Jesus seine Bergpredigt zunächst an seine engsten Vertrauten gerichtet hat. Aber auch die, in Anführungsstrichen, Massen haben zugehört. Wenn das eine vertrauliche Lehre gewesen wäre, hätte er sich sicherlich auch einen anderen Platz ausgesucht und leise und im Stillen zu ihnen gesprochen. Und Matthäus hätte die Worte Jesus wohl auch nicht veröffentlicht, wenn das eine interne Botschaft gewesen wäre. Wir können also davon ausgehen, dass seine Worte an alle gerichtet sind, die ihm vertrauen, die ihm glauben und den und glauben, dass er der lebendige Sohn Gottes ist und dass seine Worte wahr und richtig sind. Das heißt also, auch wir, die wir zu Jesus gehören, sollen seinen Worten folgen. Und er sagt auch zu uns, zu dir und zu mir, du bist das Salz für diese Erde. Und er sagt auch nicht, du sollst das Salz für diese Erde sein. Nein, du bist das Salz. Du sollst dieser Erde einen guten Geschmack, den guten Geschmack Gottes geben. In deinem persönlichen Umfeld, in deiner Familie, auf Arbeit, in deiner Stadt und überall dort, wo du Menschen triffst, die Jesus noch nicht kennen. Dort sollst du die Wesensart von Jesus verbreiten. Guten Geschmack, indem du den Willen Gottes umsetzt, seine Ordnungen lehrst, sie lebst und vertrittst. Und ich denke, das bedeutet nicht automatisch, dass wir ab sofort nur noch, ich sag mal, verbal missionarisch, also dass wir nur noch predigend durch die Gegend ziehen sollen. Aber durch unser Leben, unser Verhalten im Alltag können wir zeigen, welcher Geist uns antreibt. Und das wissen wir doch, das ist Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Ermutigung, praktische Hilfe, Geduld oder Gebet. Ja, auch wir sind Salz für diese Welt. Aber wenn wir den Willen Gottes nicht umsetzen, lehren, vertreten, ja, dann haben wir unsere Salzkraft verloren und sind zu nichts mehr nütze. Das hört sich schlimm an, aber ich denke, es ist wahr. Wir haben von Jesus nämlich ein Mandat bekommen. In Matthäus 28, 19 lesen wir, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wisst ihr, ein Mandat ist ein Vertretungsauftrag. Das heißt, wir wurden beauftragt und bevollmächtigt, die Interessen von Jesus wahrzunehmen, in seinem Sinne, aber auch eigenständig zu handeln. Das ist mehr als nur ein Auftrag, wo man ganz klar sagt, das und das und das sollst du jetzt tun. Nein, ein Mandat ist ein Handeln im Sinne des Auftraggebers. Und so sendet er uns in unsere Stadt, in die Mission, dort, wo Menschen sind, die Gott noch nicht kennen. Menschen, die in Nöten sind. Menschen mit einer großen Sehnsucht und nach einem erfüllten und sinnvollen Leben. Er sendet uns in unsere Stadt, hier in Halberstadt, mit der konkreten Schlüsselbotschaft. Wisst ihr, wie die lautet? Was ist die Schlüsselbotschaft, die wir verkünden sollen? Hat jemand eine Idee?
Dass Gott alle Menschen liebt. Johannes 3, Vers 16.
Das stimmt auch. Ich sage, es gibt nur einen Gott, einen Glauben, eine Taufe. Aber es ist natürlich auch wahr. Ja gut, und wenn viele vielleicht von euch denken, naja, das wissen wir doch, haben wir oft genug gehört und wir haben es ja auch versucht, aber die Menschen hier wollen einfach nichts von Gott hören. Zu DDR-Zeiten war Religion ja sowieso verpönt und die Menschen hier in Halberstadt oder im Landkreis oder in Sachsen-Anhalt sind halt nicht zu knacken. Die wollen einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Christian und Hanna erinnert. Die leben jetzt im Moment sehr glücklich und zufrieden in Hamburg und haben dort Arbeit und sind auch eine Gemeinde. Christian hat mir einmal Folgendes erzählt. Er hatte oben im Camp in der Zast ein Gespräch mit seiner Sozialarbeiterin. Und in diesem Gespräch kamen sie auf den Glauben zu sprechen und Christian hat klar gesagt, ich glaube an diesen Gott, den die Bibel beschreibt. Und die Sozialarbeiterin sagte, naja, ist ja gut, aber ich bin nicht kirchlich und habe mit Kirche auch nichts am Hut. Aber Christian blieb hartnäckig. Der war der brannte so sehr von Jesus und sagte, wie toll das wäre und wie schön die Gemeinde wäre. Das endete insgesamt nachher damit, dass die Sozialarbeiterin sagte, naja, okay, ich fahre jetzt aber erstmal 4 Wochen in Urlaub und wenn ich wiederkomme, dann gucke ich mir eure Kirche mal an. Und sie ist gekommen, sogar mehrfach. Ja, Christian und Hannas Begeisterung haben sie einfach angesteckt. Und die beiden haben für mich da Salzkraft gezeigt und für einen guten Geschmack gesorgt. Ja, ich frage einfach mal so, wie viel oder welche Salzkraft haben wir hier in dieser Gemeinde? Brennen wir wirklich für Jesus? Brennst du für Jesus? Oder bist du inzwischen ein bisschen müde geworden? Warum? Was hindert dich, den Willen Gottes umzusetzen, zu lehren und zu vertreten? Vielleicht sagt der eine, ja, wir sind einfach zu klein als Gemeinde, wir sind zu wenige. Ich kann darauf antworten, um die Suppe geschmackhaft zu machen, braucht man nicht zu viel Salz, da reicht schon eine kleine Prise. Oder du sagst, ach ja, aber ich kann nicht mehr, ich bin kraftlos, ich habe nicht genug Kraft dafür. Ich fühle mich ausgelaugt, überfordert. Wer so denkt, dem kann ich sagen, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. So hat es Jesaja schon vor 2600 Jahren gesagt. Und als ich heute Morgen hier zum Gottesdienst kam, hatte ich ziemlich starke Rückenschmerzen. Reinhold Asser hat für mich gebetet und auch im Gebetskreis vorher. Ich könnte jetzt über Mauern springen. Ja, es ist wirklich eine große Kraft, die wir von Gott bekommen. Und dann will ich einfach nur Mut machen, dass wir wirklich Salzkraft zeigen auf dieser Erde. Wer von euch war in Chemie damals gut? Wer weiß noch, wie die chemische Formel für Salz lautet? Ja, klar. Und weiß auch jemand von euch, wie die christliche Formel für Salz lautet? Ich verrate es euch. Gehorsam und Liebe. Das Mandat, das Jesus uns gegeben hat, fordert eben auch das, dass wir es tun. Dass wir es tun in Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen und auch für uns selbst. Nachfolge bedeutet eben nicht, dass wir in großen Klumpen sonntags in den Gottesdiensten sitzen und uns ganz alleine um uns kümmern, sondern es geht darum, dass Salz nur dann seine Salzkraft gewinnt, wenn es sich auflöst. Wenn es nur dann kommt, der Geschmack zustande. Also ich weiß nicht, ob ihr gerne an so einem Salzklumpen lutschen möchtet. Nein, das muss portioniert sein. Und wir können das tun, zum Beispiel, indem wir uns in die, ja, in unsere Umwelt mit einbringen. Dass wir in Vereinen und Verbänden auch Gottes Willen einbringen, ihn lehren und vertreten. Wenn das ein Schrebergarten ist oder Fußballverein oder anderer Sportverein oder wie auch immer, auch da können wir Salzkraft zeigen, indem wir uns auflösen und die Welt ein bisschen schmackhafter machen. Und Jesus spricht weiter: Ihr seid Licht für diese Welt. Licht brauchen wir, wenn es dunkel ist. In der Dunkelheit verlieren wir sonst sehr schnell unsere Orientierung. Und wenn ich ein Buch lese und der Raum ist nicht genügend beleuchtet, fällt es mir schwer, etwas zu lesen. Ich halte also ein Licht ein. Und im Straßenverkehr, das wissen die Autofahrer alle, ist es Pflicht, bei Einbruch der Dämmerung das Auto zu beleuchten, auch damit es von anderen besser gesehen wird. Es geht also um beides, sehen und gesehen werden. Wenn die Bibel von Dunkelheit spricht, ist es meist auch ein Bild dafür, dass Menschen in einem Zustand der Gottesferne leben. Da, wo Gott ist, gibt es keine Dunkelheit, da ist Licht. Aber wenn sich der Mensch von ihm abwendet, verlässt er das Licht und setzt sich im Dunkeln Todesgefahren aus. Ich bin ein Fan von Statistiken und ich habe euch mal was mitgebracht. Hier ist eine Tafel, eine Welttafel, wo überall aktuell im letzten Jahr Kriegsgebiete sind. Wenn ihr euch die braunen Flecken ansieht, dann sind das Orte, wo mehr als 10.000 Menschen im Krieg pro Jahr sterben. Bei den Roten, das ist die Kategorie bis 10.000 pro Jahr. Und bei den Gelben, da sind es mehr als 1.000 Menschen, die im Krieg ihr Leben verlieren, weil sie in der Dunkelheit leben. Aber das ist dann die große Politik und vielleicht schmunzelt ihr ein bisschen darüber, aber ich finde das nicht ganz witzig. Das ist auch in unserem persönlichen Umfeld. Ich habe gelesen, dass 29% der 40 Millionen deutschen Haushalte liegen mit ihrem Nachbarn im Clinch. Das sind 11,6 Millionen Haushalte, die sich mit ihren Nachbarn zoffen. Die Gründe seht ihr da auf der Statistik. Das fängt an mit zu laut Musik, Verschmutzung und so weiter, Belästigung durch Haustiere und so weiter. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 29, also mehr als ein Drittel, wenn nicht fast ein Drittel, der Haushalte in Deutschland streiten sich vor Gericht, zoffen sich. Und da ist dann auch Dunkelheit. Da können sich Menschen nicht mehr in die Augen sehen. Da ist es dunkel in der Seele, Hass kommt auf und macht menschliches Zusammenleben unmöglich. Es gibt noch ein weiteres dunkles Thema. Das ist der Klimawandel, der zurzeit ja ganz groß in den Medien verbreitet wird. Und dabei ist es uns eigentlich seit langem bekannt, dass wir dabei sind, unsere Welt zu verdunkeln. Und die Wissenschaft ist sich da weitgehend einig, wir gehen dunklen Zeiten entgegen. So, und wir Christen könnten uns jetzt natürlich hinsetzen und gleichfalls in das dunkle Horn hineinblasen. Aber wir können auch unser Licht auf den Kerzenständer stellen und anfangen, vorbildhaft zu leben, ganz persönlich in unserem Alltag und all das vermeiden, was dem Zerfall noch anheißt. Ich denke über den Umgang mit Plastikmüll. Ich denke an Fahrgemeinschaften zur Arbeit, an die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, daran, wie wir es vermeiden können, dass jährlich Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung, die durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung unterstützt wird, wirft jeder Bundesbürger, jeder von uns, 55 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. 55 Kilogramm. Das sind 150 Gramm pro Tag. Das heißt, das ist so eine richtige schöne Packung Salami zum Beispiel, die wir uns aufs Brot legen. Statistisch, ich will nicht sagen, dass sie alle diese statistischen Werte erfüllt, aber wenn man das umrechnet, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich denke, Licht für diese Erde zu sein, das ist die Vorbildposition, die wir abgeben, wenn wir den Willen Gottes tun, seine Ordnungen lehren, leben und vertreten. Und wir werden bestimmt nicht überall auf großen Jubel stoßen, wenn wir das tun. Es gibt genügend Menschen, denen wir mit dieser Grundhaltung ein Ärgernis sind. Und es mag sein, dass wir deshalb auch Anfeindungen ausgesetzt werden. Aber auch das gehört dazu, wenn wir unser Mandat ausüben. Wir sollen die Erde schmackhaft machen. Jeder kann mit seinem Leben die Erde und seine Umgebung ein kleines bisschen besser machen, wenn er seiner Bestimmung Salz und Licht zu sein folgt. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr durch die Stadt geht, mit welchen ernsten, düsteren und manchmal richtig verbissenen Gesichtsausdrücken die Menschen durch die Gegend laufen? Ich denke, da ist eine Menge Dunkelheit in ihren Herzen. Da ist viel Dunkelheit in ihrer Seele. Dunkelheit, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, ja, Wut und Verzweiflung. Wie wäre es also, wenn wir damit beginnen würden, einen Blick für diese Menschen zu entwickeln und es üben und lernen würden, wie wir diesen Menschen Freude widerspiegeln können, ihnen Hoffnung geben, sie trösten und ermutigen? Wie wäre es, wenn wir unsere sicher gut gemeinten Missionsprogramme in diese Richtung lenken würden, indem wir neu damit beginnen, die Wesensart Gottes zu vermitteln? Und die besteht doch aus Freundlichkeit, aus Güte, Geduld, Nachsicht, Barmherzigkeit, Ermutigung und praktische Hilfe. Ich denke, es wäre nützlich, uns einmal persönlich, aber auch als Gemeinde in den Bibelstunden oder Seminaren mit diesem Thema zu beschäftigen. Dunkelheit zieht runter, Licht gibt Hoffnung. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die möchte ich zum Schluss noch vortragen. Gedanken einer Kerze. Jetzt habt ihr mich entzündet und schaut in mein Licht. Ihr freut euch an meiner Helligkeit, an der Wärme, die ich spende. Und ich freue mich, dass ich für euch brennen darf. Wäre dem nicht so, lege ich vielleicht irgendwo in einem alten Karton, sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne. Aber je länger ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt immer beide Möglichkeiten für mich. Entweder bleibe ich im Karton, unangerührt, vergessen im Dunkeln, oder aber ich brenne, werde kürzer, gebe alles her, was ich habe, zugunsten des Lichts und der Wärme. Somit führe ich mein eigenes Ende herbei. Und doch finde ich es schöner und sinnvoller, etwas hergeben zu dürfen, als kalt zu bleiben und im düsteren Karton zu liegen. Schaut, so ist es doch auch mit euch Menschen. Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch und es bleibt kalt und leer. Oder ihr geht auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe. Dann erhält euer Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas von euch selbst hergeben, etwas von eurer Freude, von eurer Herzlichkeit, von eurem Lachen, ja, vielleicht auch etwas von eurer Traurigkeit. Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Nur wer andere froh macht, wird selbst froh. Je mehr man für andere brennt, umso heller wird es in euch selbst. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es nur deswegen düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein. Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt. Also lasst euch ein wenig Mut machen von mir, einer winzigen kleinen Kerze. Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt. Ja, das, denke ich, ist eine gute Aussage, eine wahre Aussage und eine gute Zusage. Jesus spricht weiter: Wenn die Menschen eure guten Taten sehen, werden sie Gott, den Herrn, preisen. Vielleicht denken wir zunächst daran, dass die Menschen sich bei uns bedanken sollten, wenn wir so über unseren Schatten springen würden. Das ist auch normal, aber darum geht es nicht. Wir sollen Salz, also Geschmack und Licht dieser Welt sein. Darauf kommt es an. Wir sollen Vorbild sein für alle, ein gutes Vorbild, dem sich nachzueifern lohnt. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, ob uns dadurch irgendetwas fehlen wird. Ich möchte mir ein Beispiel an den Worten der Kerze nehmen. Nur wer sich selbst verschenkt, wird reicher. Ja, es ist die Aufgabe der Christenheit, Gott zu verherrlichen, indem wir gut von ihm reden, indem wir seinen Willen verbreiten und ihn selbst tun und damit unser Mandat erfüllen. Und dazu möge der Geist, der gute Geist Gottes, euch alle leiten. Amen.